Jedes Kind, jeder Junge ist ein Feminist. Und was wir aufhören dürfen, ist es, denen abzutrainieren.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Elterngespräch, dem Podcast-Talk von Eltern für Eltern. Ich bin Christine Rickhoff, Elternredakteurin, Autorin und Mama von 4 Kindern. Hier im Podcast spreche ich mit Menschen, die Antworten geben können auf zumindest einige der Fragen, die wir uns als Mütter und Väter täglich stellen. Auch heute haben wir natürlich wieder ein spannendes Gesprächsthema. Die große Macht der Väter. Was genau wir damit meinen und warum Macht etwas Wundervolles und eine Riesenchance für alle ist, wenn man sie sinnvoll nutzt, darüber spreche ich mit Johanna Fröhlich-Zapater, die Therapeutin, Medizinanthropologin, Autorin, Coach für Alltagsfeminismus und Mama einer kleinen Tochter ist. In ihrem Buch schreibt sie, dass Feminismus für sie unter anderem bedeutet, für eine Welt zu kämpfen, in der Jungs wahre Größe auch in schwachen Momenten zeigen dürfen und Mädchen an ihren inneren Werten gemessen werden. Und diesen Kampf sieht sie nicht als Kampf von Frauen gegen Männer. Sie sieht ihn als gemeinsame Sache. Und darüber möchte ich unbedingt mehr wissen. Herzlich willkommen, Johanna.
Hallo, vielen Dank für die Einladung. Hi.
Ich freue mich total, dass du da bist, weil, muss ich mal kurz sagen, vielleicht hatte ich früher ein etwas gespaltenes Verhältnis zum Wort Feminismus. Irgendwie hat mir daran die hochgestreckte Faust manchmal so ein bisschen Sorgen bereitet, weil ich dachte, das ist nicht einladend für die, die eigentlich viel ändern können. Und dann habe ich dich kennengelernt und habe da nochmal eine andere Sichtweise kennengelernt, die mir total gefallen hat. Du hast so einen ganz liebevollen Blick auf Menschen, und zwar ganz egal welchen Geschlechts. Und das hat mir gut gefallen. Und deswegen wollte ich auch unbedingt mit dir darüber sprechen, welche Macht eigentlich Männer und Väter haben, eine Welt zu schaffen, in der genau das möglich ist, in der die Dinge ein bisschen anders laufen.
Ja, wir leben ja im Patriarchat in der Tat. Und daraus erwächst doch eine große Möglichkeit für Väter, in dem Fall in dem Eltern-Podcast für Väter, aus dieser Position der Stärke heraus auch agieren zu können und auch Veränderungen anzustreben. Also im Grunde ist es ja ein Privileg der Männer in dieser Gesellschaftsstruktur, aber daraus erwächst ja auch eine Verantwortung.
Mhm.
Eine Verantwortung, ja, die Welt mitzugestalten oder umzugestalten, damit es uns allen, also allen Geschlechtern, aber auch in den Familien, Müttern und Vätern und eben auch den Kindern, es ragt ja sehr auch, wie wir uns als Familie organisieren, ragt ja sehr auch in das Alltagsleben der Kinder, ja, wie wir unser Leben gestalten, sodass die Gesundheit, auch die mentale Gesundheit aller hoffentlich ja floriert. Wie wir uns im Kleinsten und im Privatesten organisieren, wie wir unseren Alltag gestalten, hat großen Einfluss darauf, wie der Gesundheitszustand der Menschen, dieser Menschen ist.
Ja, Macht ist jetzt erstmal ein großes Wort, ne? Und ich glaube, Macht und Männer in einem Zusammenhang könnte ja erstmal verbranntes Feld für eine Frau sein, die sich mit dem Patriarchat viel auseinandersetzt. Aber wir haben ja auch schon mal drüber gesprochen, was ist eigentlich Macht und so weiter. Warum würdest du Macht gar nicht als was Negatives sehen in dem Zusammenhang?
Es ist das Gegenteil von Macht, ist ja Ohnmacht.
Mhm.
Ja, und aus so einer Idee von, aus einer Ohnmachtsposition, in der Frauen ja oft sind im Patriarchat, es ist, wie es ist, dann noch die Verantwortung dafür, die gleichberechtigte Elternschaft zu leben, wenn wir die, ich habe auch oft gedacht, es gibt gar keine Lösung, weil dieser Leidensdruck ist oft bei den Müttern. Und das sind die, die sich dann einfach in feministische Therapie begeben zu mir oder die sich beschweren, die Bücher darüber schreiben. Aber es ist im Grunde ja eine geteilte Verantwortung. Und warum jetzt den Menschen, den Frauen, die oft auch diesen Leidensdruck empfinden, jetzt noch die Aufgabe anheimtragen, sich jetzt bitte noch für die Gleichberechtigung und für alles, was damit zusammenhängt, hauptverantwortlich zu fühlen.
Ja.
Ich habe ja dieses Buch geschrieben, das Buch, das du gelesen haben solltest, bevor du Mutter wirst. Und eigentlich müsste es heißen, bevor ihr Eltern werdet.
Ja.
Ja, warum die Verantwortung? Der Verlag hat auch ein Wörtchen mitzureden gehabt in Bezug auf den Titel.
Ich hätte es
gern Alltagsfeminismus genannt, das Buch. Aber gut, es ist im Grunde das Buch, das ihr gelesen haben solltet, bevor ihr Eltern werdet. Bevor es soweit ist, weil der große Moment der Ungleichheit ist oft die Geburt der Kinder.
Habe ich auch so empfunden, genau.
der feministische Erweckungsmoment für ganz viele. Weil vorher ist es oft auch unter Frauen die Erfahrung, ach, wir sind doch ziemlich gleichberechtigt.
Fühlt sich ja auch ehrlich gesagt wirklich lange so an.
Genau.
Und dann kommt die große Natur.
Genau. Dun, dun, dun. Dun. Aber es muss es ja nicht sein. Diese große Ungerechtigkeit ist erstmal in den Strukturen begründet.
Mhm.
Und man kann inmitten dieser Strukturen ja als kleine Familie Umstände schaffen, ganz konkret Regeln, Fürsorgearbeit aufteilen, Eheverträge aufsetzen und andere Formen dieser unbezahlten Fürsorgearbeit, ja, die ja oft Frauen machen, da was entgegenzusetzen, dass es nicht in Altersarmut landet und so weiter. Also ganz viele Punkte, die wir innerhalb dieser kleinen Familie angehen können. Das mache ich in der Beratungspraxis. Und drumherum ist politisch noch viel zu tun, das ist klar. Aber ich verfolge so einen sehr pragmatischen Ansatz, diesen Alltag so zu gestalten, dass wir gesund bleiben. Die Kliniken sind voll mit ausgebrannten Müttern vor allem. Und wie in diesem Handlungsbereich, es ist ja auch nur, es braucht auch den politischen Kampf, ne?
Keine Frage.
Aber ich bin feministische Therapeutin. Das heißt, mein Beitrag ist eben in diesem, das Verlernen des Patriarchats auf der Gefühlsebene, damit wir unseren Alltag so gestalten können, dass wir gesund bleiben, Männer wie Frauen.
Genau, und das finde ich auch einen wichtigen Punkt. Der Leidensdruck, sagtest du ja gerade, ist oft bei den Frauen, aber das wird auch ziemlich klar in deinem Buch. Du siehst schon auch große Vorteile für Männer, wenn wir uns aus diesen patriarchalen Strukturen herausbewegen, wenn wir ein bisschen anders das in der Familie handhaben. Wo sind die Vorteile für Männer?
Für Männer hat es ungeahnte Vorteile, weil es was Neues ist. Also du musst dir vorstellen, wir sind im patriarchalen Gewächshaus als kleine Pflanzen, schon als Kinder, ganz unterschiedlich beschnitten worden. Je nachdem, ob man uns als männliche oder weibliche Pflanze identifiziert hat. Ja? Das Patriarchat kennt nur diese beiden Kategorien. Das heißt, wir werden so oder so gelesen. Mhm. Mann oder Frau. So. Ist auch die wichtigste erste Frage. Was wird es denn?
Ja.
So. Große Bedeutung im Patriarchat. Und je nachdem wird dieses Kind, diese Pflanze im patriarchalen Gewächshaus ganz unterschiedlich beschnitten. Ja, und zurechtgestutzt. Das heißt, Männer, die, wenn wir in dem Bild bleiben, diese Gefühle, das wird total abgeschnitten. Ein richtiger Junge kennt keinen Schmerz.
Mhm.
Das wäre zum Beispiel so eine patriarchale Verwundung, ne, im Grunde.
Ja.
Also das wird nicht im Wesen erkannt, dieses Kind, sondern es wird entsprechend dieser Vorstellung, wie jung zu sein haben, beschnitten. Dazu gehört patriarchale Logik. Auf jeden Fall ist das Kind, wenn es ein Junge ist, wird es nicht mit den Gefühlen, sondern mit der Logik und mit all dem, was von Männern erwartet wird, dann herangezüchtet im Grunde. Und wenn wir da in einem therapeutischen Umfeld, auch in einem feministischen Umfeld, sehen, hier, guck mal, hier ist eine Knospe oder da gibt es einen welken Anteil jetzt in diesem Bild bei den Männern, ja. Wenn man das bewässert und auch zulässt, dass Gefühle auftauchen, weil die sind unterdrückt worden, die gibt es ja trotzdem, dann ist es für Männer ein riesiger Schatz, aus dieser Logik rauszukommen, nur Gedanken und eben nicht Gefühle sind was wert und da sich selber zu begegnen und auch den eigenen, die Vorbilder zu hinterfragen, die männlichen Vorbilder zu hinterfragen und sich selber viel kompletter zu erleben. So wird es mir beschrieben.
Ja.
Und auch,
dass deine Sehnsucht ist, nach Gefühlen ausdrücken. Das siehst du jedes Mal, wenn der HSV hier in Hamburg spielt.
Es ist einfach, gerade weil diese Sehnsucht auch im Familiären, das sind ja die Menschen, im besten Fall, die man sehr liebt, die Frau und die Kinder. Und da sich ganz zu fühlen, weil die Gefühle mit einbezogen sind im Feminismus, so wie ich ihn verstehe, von größter Bedeutung, weil diese Gefühle, also wir handeln auch Männer sehr stark aus so emotionalen Gründen heraus.
Mhm.
Und das ist, wenn es unbewusst bleibt, sehr, sehr mächtig.
Ah.
Das heißt, wenn wir das Patriarchat, das patriarchale Implantat in uns, auch das Emotionale, wenn wir dem auf die Schliche kommen, hat es ganz viel Macht, um bei deinem Thema zu bleiben, aber auch für Männer eine ganz große Wirkmacht. Ah, es sind ganz andere Dinge für mich möglich, wenn ich mit diesen Gefühlen und auch mit meiner Verletzbarkeit und all den Dingen in Kontakt komme und mich fragen darf, wie will ich denn leben? Nicht, wie sieht die Gesellschaft vor, dass ich als Mann zu sein habe, sondern wie wollen wir zusammenleben?
Mhm.
Unabhängig von dieser Zuschreibung von Rollen, die ja Ja, gerade wenn ein Kind geboren wird in einem Elternkontext, dann bedeuten das eher der Versorger, die Kohlen reinschleppt und sie, also das Geld. Und an Frauen wird herangetragen, auch von Kindesbein, dass sie die Fürsorge zu leisten haben. Und da kommt dieses Machtthema dazu, weil Fürsorge ist unbezahlt. Das heißt, es entsteht innerhalb der Paardynamik eine finanzielle Abhängigkeit. Und die wird immer zur emotionalen Abhängigkeit. Das erlebe ich immer wieder in der Beratungspraxis. Das heißt, es gibt eine Hierarchie.
Ja,
es gibt
meine Arbeit ist mehr wert als deine.
Genau. Und diesen Kampf, diesen Streit, den die Paare dann ausfechten, hat im Grunde, ist eine Sehnsucht nach Augenhöhe, nach echtem Kontakt, der auch Einfluss hat. Ich habe ein neues Buchprojekt zum Thema Eltern ohne Sex. Also warum gibt es kaum mehr Kontakt? Mhm. Und Libido geht flöten und all diese Dinge. Also es hat für Männer einen Riesen, auch im Klischee, Männer sind so auf Sexualität und so Dinge aus, die wir ja auch antrainiert bekommen als Männer oder Frauen ganz unterschiedlich. Dieses Thema thematisiert wird einfach. Es ist für Männer ein Riesenschatz und für die Frauen, die ich begleite, dann immer eine Überraschung, dass der Mann überhaupt kommt
in die
Beratung.
Therapie,
ja. Genau, das finde ich immer wieder schön. Und was dann möglich ist, weil es oft so auch Fragen beinhaltet wie, hey, scheiße, ich will eigentlich auch viel mehr Zeit mit den Kindern verbringen.
Ja. Das wollte ich nämlich gerade sagen.
Ich weiß noch nicht, wie ich das meinem Chef nahebringen kann.
Und das ist ein guter Punkt, weil ich nämlich das Gefühl habe, dass Männer da tatsächlich auch strukturell an der Stelle auch benachteiligt sind, weil sie auf ganz andere Widerstände stoßen. Also ich habe wirklich auch in meinem direkten Umfeld schon Sachen erlebt, das glaubt man gar nicht. Mhm. Ne? Dass ein Mann sagt, er muss nach Hause, weil sein Kind krank ist und dann wurde gefragt, hat deine Frau denn keine Zeit? Also so, ne? Oder auch überhaupt, dass es gesetzlicher so ist, dass wenn die Frau zum Beispiel ausfällt, die in Fürsorgearbeit voll ist vielleicht wegen Elternzeit, gibt es ja keine Gesetzesvorlage, also es gibt kein Recht des Mannes dann zu Hause zu bleiben, um die Frau zu ersetzen, die ja diese Fürsorgearbeit leistet. So als wäre das einfach keine reale Arbeit, die da geleistet werden muss. Mhm. Und das sind lauter so Sachen, die ja wirklich interessant sind. Das heißt, Männer, die sich einbringen wollen, können durchaus auf ganz, ganz andere Widerstände treffen in der Arbeitswelt. Aber auch da sehe ich halt die Macht, ne? Wenn die sich mal alle weigern würden, wenn die mal alle sagen würden, so funktioniert es nicht, Freunde der Nacht. Ist aber schwierig, ne?
Ja, es setzt voraus, dass wir verstehen, auch innerhalb dieser Paarbeziehung, wenn wir jetzt in diesem klassischen Modell bleiben, du und ich, wir sind beide betroffen. Also, dass irgendwie klar wird, feministische Psychoedukation, was hat das denn mit mir zu tun, das Patriarchat? Also, ich finde, das ist eine Ausgangsfrage oder auch so ein Interesse, so eine Neugier, die aufkommen kann. Ja, wir sind doch allerdings gleichberechtigt oder nicht, weil dieser Impuls ist immer, ah, nur bei uns ist das alles ganz anders. Das höre ich ganz oft. Ah, Johanna, mit dem Alltagsfeminismus. Aber nein, wir machen das alles ganz anders. Und wirklich mit Mut hinzuschauen, es gibt doch diesen feministischen Slogan, ne? Das Privat ist politisch. Und das ganz ernst zu nehmen und mit Mut hinzuschauen, was passiert ganz subtil bei uns zu Hause, bei uns, bei mir, wenn die Haustür ins Schloss fällt. Weil auch dazu gehört, dass wir alle ein patriarchales Implantat in uns tragen. Auch ich. Ich sage es immer, meine Tochter hustet oder niest und ich zücke das Taschentuch. Also sind richtig auch körperliche Impulse.
Ja.
Und wie das in uns wirkt, das ist wahnsinnig interessant.
Also und dein Partner macht es dann nicht?
Genau.
Weil er davon ausgeht, dass du es machst?
Ja, also ich zücke, ich merke richtig, wie ich zusammenzucke und das bemerke und dann feststellen kann oder einfach situationsspezifisch entscheide, mache ich das jetzt oder was ist jetzt schon wieder mit meinem patriarchalen Implantat los?
Aber was ist denn die Lösung? Man will ja auch nicht das Kind mit Schnoddernase da sitzen lassen. Also, weißt du, was ich meine?
Ich finde, das festzustellen und so im Persönlichen auf die Forschungsreise zu gehen, wie wirkt dieses patriarchale Implantat und wofür, wie habe ich selber auch die Macht, damit einen Umgang zu finden und vielleicht gar nicht unbedingt immer meinen Handlungsimpulsen zu folgen, sondern innezuhalten, mich einzuhegen, zum Beispiel in dem Impuls jetzt das Kind immer da die Nase abzuputzen. Ja? Aber festzustellen, dass wir alle betroffen sind, darauf will ich hinaus.
Mhm.
Das öffnet das Herz, damit in Kontakt zu gehen und irgendwie aus der Anklage und diesem Vorwurf rauszukommen, ich mache immer alles und ich hatte auch schon solche Momente. Aber diese Idee, dass es auch ein spannender Prozess ist der Selbstbeobachtung und sich und uns besser kennenzulernen, ist doch toll.
Voll. Total.
Werbung.
This podcast is sponsored by Talkspace.
Last year, I went through many different life changes. I needed to take a pause and examine how I was feeling in the inside to better show up for the ones who need me to be my best version of myself.
When you're navigating life's changes, Talkspace can help. Talkspace is the number one rated online therapy, bringing you professional support from licensed therapists and psychiatry providers that you can access anytime, anywhere.
Living a busy life, navigating a long-distance relationship, becoming a first step father, Talkspace made all of those journeys possible. I could speak with my therapist in the office. I could speak with my therapist in the comfort of my home. I was never alone.
Talkspace works with most major insurers, and most insured members have a $0 copay. No insurance, no problem. Now get $80 off your first month with promo code SPACE80 when you go to Talkspace.com. Match with a licensed therapist today at Talkspace.com. Save $80 with code SPACE80 at Talkspace.com.
Was würdest du sagen können, Männer, also ein einzelner Mann, was kann er konkret tun, wenn er merkt, okay, ich stoße hier gegen diese Widerstände. Ich krieg gesagt, kann deine Frau das nicht machen und schon wieder Kind krank und so. Was mache ich dann als Mann?
Einmal finde ich es total wichtig und gut zu benennen, es gibt richtig gute feministische Vorbilder, also festzustellen, oh, ich bin nicht alleine auf diesem Feld, will ich einmal benennen. Es gibt ein Kollektiv, das heißt The Feminist Lab, und federführend sind da Herr und Speer, sind so zwei Typen, denen man dann erstmal auf Instagram folgen kann, um sich nicht ganz so allein zu fühlen.
Und auch das.
Sehr gut. Und auch der Blick nach Schweden oder in andere Umgebungen, wo irgendwie klar wird, ah, es muss gar nicht so sein. Also so Mut zu fassen, auch zur Veränderung und neue Strukturen auch, sich auf die Reise zu machen, neue Strukturen zu etablieren, sich zu vernetzen, sich zu verbinden, auch mit der Partnerin darüber, wie wollen wir es gestalten und wie, also einen Plan zu haben und den auch vorbringen zu können, aus so einem, ja, aus so einer Sicherheit heraus, wir wollen es anders machen, weil die psychologische Auseinandersetzung hat stattgefunden.
Ja, und dann wird es ja konkret, ne? Also so Beispiel, wenn ich sehe in meinem Kalender, wichtiges Meeting ist auf 15 Uhr gesetzt, passiert immer in jedem Bereich mal, dann ist das Erste, was ich mache, ich sage Bescheid. Ich sage, 15 Uhr ist nicht so einfach für Mütter. Und da mache ich eigentlich schon den entscheidenden Fehler. Ich sage, für Mütter. Weil das ist genau die Zeit, in der man dann von der Kita abholt oder auch mal mit Hausaufgaben machen muss und so weiter. Das heißt, wäre das dann vielleicht so ein Schritt, dass man da vielleicht auch nochmal als Mann wirklich konkret sagt, keine gute Zeit, vielleicht können wir wichtige Meetings auf den Vormittag legen, dass man sich da mal drüber austauscht. Ne? Genau. Also ich glaube, da überhaupt mal eine Aufmerksamkeit drauf zu legen.
Ich habe große Hoffnung auch, weil dieses Thema Feminismus immer mainstreamiger wird. Das ist meine Beobachtung. AGs an Schulen und so, dass das immer sagbarer wird. Nee, feministische Außenpolitik. Nee, Moment mal, hier müssen wir mal im Alltag gucken. Oder also, dass wir immer mehr werden. Dass es sehr kontrovers diskutiert wird, das finde ich auch sehr gut. Und dass es insgesamt viel salonfähiger ist oder sagbarer. Nee, Entschuldigung, aber das ist für Eltern keine gute Zeit.
Ja, kommen wir mal zu dem Punkt Vorbild sein. Die große Macht der Väter. Ob ich jetzt einen Junge bekomme oder ein Mädchen, ich zeige meinen Kindern, was bedeutet es eigentlich, ein Vater zu sein, was bedeutet es, ein Mann zu sein. Was beobachtest du da oder wo würdest du dir da vielleicht noch mehr wünschen, dass diese Macht, die ein Vater in einer Familie hat, gut genutzt wird?
Ja, selber mal zu hinterfragen, was bedeutet eigentlich Vater, was bedeutet eigentlich Mann sein für mich? Also wirklich die psychologische Auseinandersetzung damit und eine total offene, also es kann ja auch noch rauskommen, für mich bedeutet das eben auch mein Boxverein und für mich bedeutet das eben auch jenes, aber was bedeutet es noch? Und sich selbst da auf die Schliche zu kommen und auch zu sehen, ach krass, jetzt will mein 12-jähriger Sohn zum Beispiel einen Ohrring tragen. Warum löst es in mir so einen Widerstand aus? Was ist los? Ich halte mich für so progressiv zum Beispiel oder auch nicht, aber da irgendwie in Kontakt zu kommen mit diesen eigenen Grenzen. Nils Pickert, Prinzessinnenjungs, hat ein tolles Buch geschrieben, in dem er das so auch ganz gut seinen eigenen Werdegang als Vater und dann mit den Herausforderungen umgeht, wenn das Kind zum Beispiel der Junge einen Rock tragen will und auch Ausschluss erfährt, das eigene Kind, was das bedeutet. Ja, und es öffnet den Blick, glaube ich, für Identität überhaupt und für diese Achsen, die durch so eine Persönlichkeit auch Herkunft und Klasse und sowas. Also sich wirklich mit sich zu beschäftigen als Vater und Mann, finde ich ganz toll, finde ich ganz wichtig. und sich zu fragen, okay, und was bedeutet das jetzt für meine Vater-Sohn-Beziehung? Da gehört auch eine Auseinandersetzung zu den eigenen Eltern dazu. Und dann tolle Bücher lesen. Gerade ist eins rausgekommen von Anne Dittmann, Jungs von heute, Männer von morgen. Also sich zu beschäftigen auch mit diesen Fragen. Ich denke, das ist Teil auch der Verantwortung, die mit dieser Macht, ich meine, das ist doch Wahnsinn, die sind in unserer Obhut. Ja, und wenn die Frage der Gesellschaft, die an die Kinder herangetragen wird, Junge oder Mädchen ist, dann müssen wir uns doch mit dem beschäftigen, mit dem, was das für die bedeutet in der Konsequenz, mit den Rollen, die da herangetragen werden. Das fängt bei der Auswahl der Kinderbücher an. Das sollen auch Väter mitentscheiden, natürlich. Und der Wahl der Umgebung und dem Umfeld, das ich den Kindern da präsentiere, ja, das ist ja vielleicht unsere größte Aufgabe als Eltern, weil wir können nicht alles leisten an dem Kind, da die besten Umstände zu schaffen im Rahmen unserer Möglichkeiten und unseres besten Wissens und Gewissens. Aber ich denke, dass die Auseinandersetzung mit der Frage, was ist eigentlich Mannsein, ganz am Anfang steht.
Wie ist das mit Töchtern? Du hast jetzt gerade vor allem Jungs beschrieben, die Vater-Sohn-Beziehung. Die Vater-Tochter-Beziehung ist ja auch was total Wichtiges und was ganz, ganz Prägendes.
Total. Ach, ich finde, das ist eine ganz schöne Frage, weil es gibt keine Vater-Tochter-Beziehung in denen. Es gibt auch keine Vater-Sohn-Beziehung. Dann so, ja, auch so, was mir da kommt, so Vater-Tochter ist irgendwie wie so ein behutsames und sehr respektvolles, wie von vorne lernen, was bedeutet eigentlich für dich Mädchen werden, Frau werden. Und da ganz wie so in so einer demütigen Haltung, das würde ich mir wünschen, das Kind vorauslaufen zu lassen. Weil dieser Vater hat die Erfahrung nicht gemacht, weiblich gelesen worden zu sein im Patriarchat und da beschnitten worden zu sein. Und ich würde mir wünschen, dass Väter wie hinterherlaufen, das Kind laufen lassen. Und dann hinterhergehen und wenn sie aber die Gartenschere kommen sehen, von oben, die Patriarchale, dass sie dazwischen springen, weil sie die Macht haben, die Macht der Väter. Und auch anderen Männern sagen können, nochmal aus einer anderen Sprecherposition im Patriarchat, ist es leider so, Vorsicht, so nicht. Ja? Und da, ich sehe auch diesen Schutz, den es braucht, der Mädchen im Patriarchat, den auch Männer, Väter leisten müssen, leisten dürfen.
Ja,
auch vor eigenen übergriffigen Familienmitgliedern kommt mir als erstes. Oder Schutz vor, weil sich diese Dinge, der böse Wolf, also die Idee von sexualisierter Gewalt an Kindern, das passiert im Familienumfeld. Und da die Schleier abzunehmen, auch in Bezug auf die Töchter, und zu erkennen, worum es geht, wenn der Onkel das Kind auf den Schoß nimmt. Und sich schräg verhält.
Ja.
Und da die Machtposition zu nutzen. Und eben nicht da ja das patriarchale Spiel mitzuspielen und so zu tun, als wäre das nichts. Mit viel Empathie und mit viel Respekt. Aber das fällt mir zur Vater-Tochter-Beziehung ein.
Wobei und du wahrscheinlich nicht sagen möchtest, dass es immer schräg ist, wenn der Onkel ein Kind auf den Arm nimmt, sondern die Art und Weise, wie wird mein Kind angefasst, von wem und aus welchem
angeschaut.
Grund.
Genau. Welche Blicke, was ist da noch? Und da wachsam
und was wird
zu sein,
gesagt,
denke ich.
Ne? Ja. Da geht es ja nicht nur um sexuelle Gewalt, sondern auch um Sexismus. Also irgendwie, was kriegt mein Kind eigentlich für Komplimente? Das finde ich schon immer ganz interessant.
Ich finde das gewaltvoll.
Findest du gewaltvoll?
So Blicke oder diese subtilen Dinge.
Ach so, das meine ich jetzt nicht. Ich wollte nur sagen, es gibt ja auch so sexistische Sachen im Sinne von, wenn einem Mädchen, egal ob von Frau oder Mann, ständig gesagt wird, dass sie süß, niedlich, schön angezogen ist, hübsches Kleid anhat oder so, ist das jetzt nicht unbedingt gewaltvoll. Es ist ja erstmal ein Kompliment, aber es ist halt einfach kurz gedacht, worüber sich ein Kind irgendwann definieren wird.
Genau.
Wenn. Oder auch, wenn ich ständig so Sachen wiederhole. Also wenn ich zu meinem Sohn sage, Jungs sind wild, sagt er immer und sanft. Das haben wir so geübt.
Schön.
Also da ist es ja wichtig, dass man Kinder auch irgendwie ein bisschen mitnimmt und darauf achtet, was sie für Glaubenssätze
bekommen.
Ja, dafür braucht
man ganz viel Wissen und muss reflektiert werden. Und das wünsche ich den Mädchen von heute.
Ja, den Jungs ja auch.
Das
es ist ja auch schön,
den Kindern
sanft
von heute
sein zu dürfen. Ne?
Du hast vollkommen recht. Ja. Alles sein zu dürfen und wirklich nicht diese Beschneidung zu erfahren, weil ich habe den Eindruck, Generation für Generation findet das wieder und wieder statt. Und wir können auch in Bezug auf Psychotherapie diese patriarchalen Muster anschauen, aber auch die transgenerationalen Muster im Patriarchat und damit brechen, indem wir, ich bin ja Verfechterin, sonst hätte ich diesen Beruf nicht gewählt, Psychotherapie und Coaching machen und diese transgenerationalen Muster und auch dieses Kollektive an dieser Ungerechtigkeit. Wir leben schon so lange in diesem System, Patriarchat, das hinterlässt einfach Spuren auf der Seelenhaut und sich denen zu widmen, das ist das beste Erbe, was wir unseren Kindern mitgeben können. Davon bin ich zutiefst überzeugt.
Wie wichtig ist denn die Paarbeziehung oder auch bei getrennten Paaren, wie wichtig ist es denn, wie ein Mann sich gegenüber seiner Frau oder der Mutter seiner Kinder verhält? Ganz egal, ob zusammen oder nicht.
Das klingt wie eine rhetorische Frage. Natürlich sau wichtig. Sau wichtig, also total wichtig, weil sie natürlich ein Vorbild lernen. Ne? Und da, ich denke auch da ganz wichtig, in eine Paarberatung oder in so eine Begleitung zu gehen, ist eine Möglichkeit. Aber überhaupt erstmal die Bedeutung dieses Vorbilds im Alltag, die Bedeutung der Übernahme von Haushaltsaufgaben zum Beispiel. Wer macht welche Aufgaben und warum ist das so ungerecht, wenn er typischerweise Rasen mäht, er kann sich das frei einteilen, er kann das machen, wann er Lust hat, davon hängt nicht Leben und Tod ab. Ganz im Gegenteil sind Aufgaben, die man Mädchen ranträgt, nämlich zum Beispiel das Abendessen muss immer zu einer Uhrzeit stattfinden, muss aber so viel vorbereiten und einkaufen und so weiter.
Das Kind abholen, wenn es Bauchschmerzen hat, egal was gerade ansteht.
Die Merkmale der Aufgaben mal durchzudeklinieren als Paar, aber was hängt denn alles dran? Wie flexibel sind die? Und dann mal zu prüfen, Moment mal, können wir das nicht in Patricia Kamerad, da sagt es so schön in ihrem Buch Raus aus der Mental Load Falle, können wir auch verlinken, wie können wir das in Kompetenzpakete schnüren und dann kann man wirklich sich das ganze Paket an sich erstmal vornehmen, zusammenschnüren und die Pakete und die großen Pakete untereinander aufteilen und dann auch diesen Vorsprung, den Frauen ja typischerweise haben, wenn sie in die Mutterschaft kommen. Das wird oft nicht so gesagt. Aber Frauen sind schon vor Beginn der Mutterschaft Expertinnen in Fürsorge, in emotionaler Begleitung, in all dem, was uns als Mädchen so krass beigebracht wird. Das
geht ja schon bei Babysitting los, ne?
Genau, die in Blüte stehen, wenn wir bei dem patriarchalen Gewächshausbild bleiben, ja. Das heißt, da darf die Knospe des Vaters da auch, und dafür braucht es natürlich ja, dieses Übungsfeld und die Möglichkeit, das überhaupt also erstmal zu besprechen, dann untereinander aufzuteilen und dann auch zu tun. Und die Verantwortung. Genau, und dann kickt das auf das patriarchale Implantat der Mütter, die dann, und Stichwort Maternal Gatekeeping, daran ist natürlich, das ist ein Konzept, was total frauenfeindlich ist, aber wir müssen unser eigenes patriarchales Implantat dann auch im Zaum halten lernen.
Wie äußert sich das denn jetzt? Machen wir ein Beispiel.
Also er hat das Kompetenzpaket Gesundheit. Mhm. Daran hängt auch, dass er die Versichertenkarte hat des Kindes und so weiter. Die Termine macht und so weiter und so fort. Und dann zu bemerken, ja klar, das dauert einfach den halben Vormittag, bis man diesen Facharzt oder Fachärztin erreicht und so. Der Mann kommt nicht so weit, der Vater. Mein Kind und seine Gesundheit liegt mir natürlich extrem am Herzen. Ich weiß, ich könnte das besser. Ich weiß, wie man das zu tun hat. Ich muss da jetzt anrufen, weil und so. Also diese Dinge, die dann aufkommen können, das gut einzuhegen. Und dann, ich habe extra ein schwieriges Beispiel gewählt.
Es ist super schwierig,
mit den Konsequenzen
dachte ich
zu leben.
So, oh, krass, ja.
Das ist krass.
Ja.
Das ist krass, aber es ist eben eine Übung. Aber auch für beide. Es ist einfach so ein
Aber was mache ich denn? Nehmen wir mal Gesundheit. Nehmen wir mal Beispiel, weiß ich nicht, mein Kind hat immer wieder unerklärliche Kopfschmerzen. Ich mache mir wahnsinnige Sorgen. Das könnte ja sonst was sein. Jetzt will ich unbedingt, dass dieses Kind zum Arzt geht. Mein Partner ist da sehr entspannt und sagt, naja gut, ist, weiß ich nicht, in der Pubertät hat halt Kopfschmerzen. Ich kümmere mich drum. Und dann lässt er schleifen und lässt er schleifen. Also ich wähle jetzt auch mal ein schwieriges Beispiel.
Pass auf, ja. Zuallererst würde man sich darauf einigen, in einem geschützten Rahmen im Coaching oder aber nachdem man diesen Podcast, die zum Beispiel hört, sich hinsetzen. Es gibt ein Fairplay-Deck von Eve Rotsky, können wir auch gerne verlinken, wo man diese ganzen Aufgaben einmal sieht. Es ist auch schön, wenn es einmal sichtbar wird, was muss hier getan werden. Und dann diese Kompetenzpakete schnürt und sich vorher einigt und wirklich auch ritualisiert abgibt und sagt, das ist dein Paket. Und dann kann man Hinweise geben, dem Kind, Papa ist für deine Kopfschmerzen verantwortlich. Also von vornherein wissen, wer ist zuständig.
Ja, aber was macht das mit mir, wenn ich das nicht aushalten kann in dem Moment? Ich finde das Beispiel super, weil es so elementar ist. Wenn ich jetzt wirklich denke, es ist so elementar, dass das ganz schnell abgeklärt wird, ich komme ja in eine totale Ohnmacht, wenn ich da vertrauen muss.
Voll wichtig, dann wirklich, dann kann man viele Wege wählen, drei eigentlich, aus der Beziehung, aus dem Kontakt mit dem Partner raus. Also Angriff, du kriegst es nicht geschissen. Rückzug, ich sag nichts, aber ich weiß eigentlich das. So. Oder sich total drumherum anzupassen, ne? Zu sagen, gut, ich habe dir hier mal was hingelegt, hier schau mal die Visitenkarte, sowas, zur Agentin werden. Ne? Und das ist, was rausführt aus der Beziehung. Und was man machen kann, ist in Anbetracht auch dieser Altlast im Bewusstsein und in Selbstregulation geübt. Guck mal, ich habe den Eindruck, dass ich habe das als Frau krass geübt mit dieser ganzen Fürsorge und Gesundheitsfürsorge erst recht. Und wie es eingeht und sowas. Und ich will dir sagen, ich mache mir gerade richtig Sorgen, in so eine Selbstoffenbarung zu gehen. Mhm. Ich hab richtig ein ganz blödes Bauchgefühl. Das ist das Gegenteil von Vorwurf. Das ist Selbstoffenbarung. Und dann innezuhalten und zu gucken, dass man wirklich nicht mehr als diese 50% macht und nicht dann über diese Grenze geht und sagt, und du hast ja auch das Fürsorgearbeitspaket Gesundheit. Und deshalb. Sondern also es wirkt wirklich Wunder.
Ich fühle mich ertappt.
Ja, weil wir Frauen, sage ich jetzt einfach so, wir haben gelernt, dann auch über diese 50% der Verantwortung drüber zu gehen, auch der emotionalen Verantwortung. Und da in Kontakt mit den Gefühlen, das ist jetzt die Königin-Disziplin, ja, dann wirklich sich mitzuteilen mit dem, was ist. Und in so eine Selbstoffenbarung zu gehen, weil da kann sich der Mensch gegenüber eigentlich nicht angegriffen fühlen und wir sind im Kontakt miteinander. Also wichtig ist, immer wieder so einen Boden, wohlwollenden Boden zu finden. Wir haben hier eine geteilte Verantwortung für einen Menschen. Also die Basis ist eigentlich ganz einfach oder ganz schlicht. Und
finde ich gerade so spannend, weil ich glaube auch, also dieses 50-50 dann nicht weiterzureden, einfach nur in der Selbstoffenbarung zu bleiben, ich mache mir gerade richtig, richtig dolle Sorgen. Ich glaube, ich würde auch immer weitergehen und sagen, und deswegen brauche ich jetzt von dir das und das, und damit geht man ja eigentlich in den Tanzbereich des anderen schon rein.
Ja, ne? Das ist grenzüberschreitend.
Ja, spannend. Würde ich nie so, also hätte ich so nie, möchte ich mal mich selbst offenbaren, hätte ich so nicht erkannt. So, ich erkenne dann nur die Reaktion, weißt du, die dann ist so, ja, kannst du mich mal machen lassen, vertrau mir doch mal. So,
ja, ne? Voll. Und das passiert mir auch ganz oft. Also ich glaube, das ist echt so ein, ich liebe auch deshalb, ich gehe ja selber zur Therapie, zur Qualitätssicherung meiner eigenen Arbeit, sich immer wieder auf so eine Selbstforschungsreise zu begeben und dieses Patriarchale in uns, dem auf die Schliche zu kommen. Wir können es nicht rausreißen, nur ich habe oft den Eindruck, dann würden wir auch uns richtig Schaden zufügen. Aber das einzuhegen und die richtigen Medikamente zu nehmen, um das im Zaum zu halten, dass es nicht weiter wächst, sondern vielleicht auch zur Stärke wird, also das zu erkennen, ah ja, das agiert gerade. Mhm. Wie können wir das, weil es ist im Grunde ja auch ein Schatz.
Ja.
Also es ist im Grunde auch so eine Erkenntnis, ah ja, krass, Fürsorgearbeit zum Beispiel wird ja in der Gesellschaft oft abgewertet.
Ja, ja, die ist nur zu Hause.
Genau, aber Empathie, Alter, das ist nicht nur erlernbar und das können alle Menschen üben. Aber wenn wir das schon als Kleinkinder trainiert haben, weil weiblich gelesen, jo.
Warum ist es so wichtig, wie man gelesen wird als Kind, als Baby? Also da gibt es ja wirklich Studien drüber, was passiert, wenn ich einem Menschen sage, das ist ein Junge oder das ist ein Mädchen,
und das Kind weint. Ja, dasselbe Kind in rosa gekleidet, dann wird interpretiert, es hat Angst. Und dasselbe weinende Kind in blau, es ist wütend.
Aha.
Also auch schon die Gefühle, Gefühlszuschreibung, wie man das interpretiert. Wir leben so binär in diesen beiden Kategorien. Das ist unglaublich. Je mehr ich mich damit beschäftige, merke ich erst, wir sind so durchdrungen. Der Alltag, das Leben, alles ist komplett davon durchdrungen. Und ich glaube, das anzuerkennen ist total cool. Und dann zu erkennen, in dem Leben dieses Babys hat das einen riesen Einfluss. Wie es getragen wird, wie es angesprochen wird, was es darf. Also Jungen kriegen mehr Taschengeld. Dann
ist
später,
es so?
Ja. Alles Mögliche. Also das, wir legen das sehr stark an. Und jetzt sagen viele, ah no, ich habe aber beobachtet, wir haben die Kinder gleich erzogen und die verhalten sich ganz anders. Nein, weil es sind nicht nur wir und auch, wir haben die ganzen Bücher vom Zuckersüß-Verlag. Empfehlungen können wir auch in die Shownotes geben. Die machen ganz tolle Kinderbücher. Und doch ist das Kind so oder so drauf.
Mhm.
Weil alles, wie die Kellnerin den Mann anspricht, wenn wir jetzt mit der Familie essen gehen, wie wir dann rausgehen und in den öffentlichen Verkehrsmitteln sich dann Jugendliche bewegen, je nachdem, ob männlich oder weiblich. Also dieses Kind saugt ununterbrochen. Also mach mal einen Vormittag mit deinem Kind und versuch darauf zu achten, wie patriarchal die Umgebung ist, der wir dem Kind aussetzen. Wirklich so mit der Lupe in den Alltag dieses Kindes zu gehen und dir wird sofort klar, spätestens wenn du bei DM bist und bestellst Badeschaum für Prinzessinnen oder für Piraten. Prinzessinnen sind passiv, lassen sich auch an Piraten erobern und sind natürlich die krassen. Und also ganz subtil überall.
Es gibt ja auch sogar Studien auch darüber, dass mit Jungs viel weniger über Gefühle geredet wird als mit Mädchen.
Ja, das ist also
verrückt.
Ja, das ist verrückt. Aber es ist die Welt, in der wir leben. Und damit irgendwie dann als Erwachsene, die wir darüber nachdenken und reflektieren können, über nicht nur Werbeverbot und alle möglichen anderen politischen Sachen so daran zu arbeiten, sondern auch im Alltag und in dem super Privatesten dem irgendwie Raum zu geben, dass es einen Unterschied gibt, aber dass der nicht bedeuten muss, dass wir damit jetzt genauso weitermachen. Ich habe oft das
aber
Gefühl,
das finde ich
so wie Scheuklappen.
Total spannend. Du sagst, es gibt einen Unterschied. So, und das finde ich nämlich auch noch einen total relevanten und wichtigen Punkt. Ich kenne viele Leute und vor allem eben Männer, die dann so sagen, naja, aber diese Gleichmacherei, dieses, ich verstehe nicht, warum wir jetzt alle gleich sein sollen. Es ist doch irgendwo auch schön, dass ich ein Mann sein kann mit männlichen Eigenschaften.
Hm.
Du kannst eine Frau sein mit weiblichen Eigenschaften. Das ist ja auch schon aufgrund unserer Sexualität, ne? So, ich als Heteromann stehe ja auch irgendwo auf Weiblichkeit. So, wieso willst du jetzt alles gleich machen? Aber um gleich machen geht es ja überhaupt nicht.
Ne? Nee, es geht um gleiche Rechte.
Mhm.
Um Gesundheit.
Die gleiche Rechte auch sich zu entfalten in bestimmte Richtungen. Ne?
Genau, und auch ja gleiche Rechte in Bezug auf zum Beispiel würdevoll altern oder also die Themen, die wirklich, also dieses menschliche Leben ausmachen, um Gesundheit, ich wiederhole mich, aber auch weil man weiß, Frauen sind an einigen Beispielen jetzt aus der Medizinanthropologie, sind viel öfter, werden zwar älter, aber dann chronisch erkrankt.
Mhm.
Männer im jugendlichen Alter, junge Erwachsene, sterben, vor allem, weil sie Autounfälle machen, junge Männer. Weil männlich sein ist krass und schnell und gefährlich Autofahren. Also es gefährdet richtiggehend. Das sind so die plakativsten Dinge. Oder der Selbstmord klappt bei Jungen und Männern einfach, weil die immer zu den stärkeren Methoden greifen. Die können kaum gerettet werden. Also es betrifft den Alltag und die Gesundheit, aber auch, wie wir leben und werden und vergehen. Also auch die Altersarmut, die total weiblich ist.
Ja.
Ich will sagen, wir brauchen die gleichen Rechte in Bezug auf ein würdevolles Leben.
Ja.
Das ist ja auch, was uns von den Tieren unterscheidet. Wir sind ja Säugetiere. Es gibt natürlich einen Unterschied, wenn das Kind geboren wird und eine Person das Kind stillt, entscheidet zu stillen. Das darf aber nicht, es ist ein Vollzeitjob, klar. Das darf nicht dazu führen, dass diese Person, die stillt, dann automatisch in eine ungerechtere Position kommt. Wir brauchen nicht eine Gleichmacherei, sondern eine Anerkennung der Differenz und auch eine Anerkennung, dass wir unter dieser patriarchalen Glocke, dass es komplett unser Leben durchdringt, dass es da einen großen Unterschied gibt, aber dass wir damit, was uns ja von den Tieren unterscheidet, ist der Verstand, Umstände schaffen müssen, politische Umstände, aber dann auch im Privaten, solange die Politik nicht so weit ist, Umstände schaffen, in denen diese Ungerechtigkeit zumindest ein bisschen abgefangen, abgemildert wird.
Mhm.
Weil diese Entscheidung, zum Beispiel zu stillen, darf nicht dazu führen, dass wir Frauen denn in Teilzeit arbeitend wirklich sehr viel weniger Rente und also diese Dinge, die wir ständig sehen.
Ich habe noch eine wichtige Sache, die ich ganz gerne mit dir besprechen wollen würde. Ganz praktisch und pragmatisch. Ich habe eine E-Mail bekommen. Normal behandle ich ja diese E-Mails immer mit Elke Schicke, mit unserer Psychologin, die herkommt. Bei dieser dachte ich so, na, die würde ich gerne mal mit dir besprechen. Ich lese sie dir mal kurz vor. Ist ganz kurz, aber finde ich total spannend. Ich bin eine berufstätige Mutter eines fast 6-jährigen Jungen und kann sagen, er ist neugierig, wild, frech und hat viele Interessen. Ich lese ihm sehr gerne und viel vor, er liebt Geschichten und hat selbst sehr viel Fantasie. Über mich würde ich sagen, ich bin eine starke, selbstständige und meist auch selbstbewusste Frau. Es ist also eigentlich alles gut, könnte man meinen, und alles auf einem guten Wege, dass ich einen aufgeklärten, emanzipierten jungen Mann erziehe. Glaube ich aber nicht. Hier kommt das Aber. Natürlich stecke ich auch selbst noch in der ein oder anderen Rolle fest, bin verheiratet, in Teilzeit beschäftigt und bin möglicherweise auch nicht immer das beste Vorbild, wenn ich die Dinge schnell mal selbst erledige. Aber mein Sohn spricht mitunter von Mädelskram, von Weibern, davon, dass wenn er groß ist, die Frau die doofe Arbeit machen kann, dass Mama putzt und Papa kämpft und vieles, was mich manchmal echt sprachlos werden lässt. Meine Frage bzw. mein Wunsch zielt aber darauf ab, dass ich außer Pippi kaum starke Mädchenfiguren in Kinderbüchern kenne. Vicky ist clever, Jim Knopf ist mutig, Vicky ist allerdings ein Mädchen, glaube ich sogar, ne? Michel ist frech, Frau Honig ein Kindermädchen und Conny nur schwer zu ertragen. Für mich geht es nicht um Bücher zum Thema Female Empowerment, sondern um Mädchen, die ohne dass das Thema ist, eben auch einfach starke Persönlichkeiten haben, Vorbild sind, klar machen, dass Kinder alles können und dass es dabei nicht um das Geschlecht geht. Habt ihr hierzu Lese- oder Vorleseempfehlungen? Und wahrscheinlich geht meine Neugierde noch viel weiter. Wie erziehe ich einen emanzipierten Mann? Vielleicht hast du das ein oder andere Buch, du hast es gerade schon angesprochen, dass es wichtig ist, was wir vielleicht auch nochmal vertaggen können. Willst du nochmal was zu den Büchern sagen? Weil die zweite Frage finde ich am allerwichtigsten. Wie erziehe ich einen emanzipierten Mann?
Ja, sehr schön. Ja, gerne erstmal zu den Büchern. Ich sage es mal, Zuckersüß Verlag, die machen ganz tolle Bücher. Und zwar für alle, also für unterschiedliche Altersgruppen. Für die Kleinen gibt es ein Buch, das heißt Körper sind toll. Ja, da Identität und Körper wird da behandelt. Aber ich habe auch ein Buch, das heißt Mimis kunterbunte Welt. Das ist von einem anderen Verlag, glaube ich. Oder Mimis kunterbunte Ferien. Das sind so Wimmelbücher. Oder Wir alle im Stadtgewimmel. Mhm. Auch ein ganz, ganz tolles Buch. Also ein ganz tolles Wimmelbuch. Und dann diese Bücher vom Zuckersüß Verlag. Was hatte ich denn noch? Es gibt, ach so ja, Zucchini. Das ist eine ganz tolle Rapperin, Zuki, die Kinderlieder macht. Ich finde, Kinderlieder und Musik ist ja auch ein Thema.
Stimmt.
Zucchini, S-U-K-I-N-I. Die macht auch ganz tolle Songs, ja, weil davon ist man ja auch ständig umgeben.
Stimmt.
Schrecklichen Liedern, Kinderliedern, rückständigen. Und zu ihrer Frage, sie sagt ja selber, ich lebe in Teilzeit oder ich arbeite in Teilzeit und mache dann schnell mal selber. Ich erledige schnell mal selber.
Mhm.
Und ich glaube, dass dieses... Ey, wie mache ich das eigentlich und welche Macht hat das, wenn er dann sieht, der Junge dann, ja scheiße, Frauen müssen immer die Drecksarbeit machen oder wie hat er das formuliert?
Die doofe Arbeit.
Sorry. das wirklich ganz persönlich zu nehmen, vielleicht macht das erstmal betroffen, aber ich würde fragen in der therapeutischen Sitzung, wer macht bei euch die doofe Arbeit?
Mhm.
Wer macht eigentlich bei euch die doofe Arbeit und was ist doofe Arbeit und lass mal drüber reden. Und auch diese Kompetenzpakete aufteilen.
Also ich finde doofe Arbeit, die jeden Tag neu passieren. Bartputzen ist das richtig doofe
Ding.
Arbeit.
Care-Arbeit dreht sich halt im Kreis. Das ist auch ein Merkmal, ein wichtiges. Und an welchen Stellen lohnt es sich, da zu kämpfen? Wenn Mama kämpfen sollte, wofür sollte das dann? Also ich würde diese ganzen Begriffe aufnehmen und das ganz persönlich nehmen.
Mhm.
Und dann aber auch verstehen, es ist nicht dein individuelles Versagen, ganz im Gegenteil, denn es gibt Ehegattensplitting, es gibt all diese Dinge und das Herantragen der Fürsorgearbeit der Unbezahlten an die Frauen. Also auch so einen Moment herstellen wollen, es ist nicht dein rein individuelles Versagen, es gibt eine Struktur, unter der wir auch leiden, also die uns betroffen macht. Aber nicht da stehen zu bleiben.
Es ist ja die Macht der Männer, ne? Oder der Väter, bedeutet ja nicht die Ohnmacht der Mütter. An manchen Stellen sicherlich strukturell, aber an sich kann man ja schon auch als Mutter einiges tun an der Stelle, ne? Also ich habe zum Beispiel mal meinen Sohn, als es um den Zukunftstag ging, hat er sich die ganze Zeit nicht drum gekümmert. Und dann habe ich ihm gesagt, er hat dann gesagt, er möchte zu meiner Arbeit mitgenommen werden, aber es war mein freier Tag. Der hat den ganzen Tag geputzt. Ich saß Da habe ich gesagt, guck mal, das ist das, was ich an einem freien Tag mache hier. Ich putze, ich mache die Wäsche, ich mache all das, ne, mache ich an diesem einen freien Vormittag. Und das war total spannend für ihn. Hat ihm auch viel Spaß gemacht an manchen Stellen, aber es wurde auch mal so sichtbar, ne, was Backstage passiert. Ja.
Ja, finde ich total wichtig. Finde ich eine gute Aktion. Und dann auch noch eine Pause zu machen, das wäre richtig gut. Als Mutter dann an deinem freien Tag auch eine Pause zu machen.
Ja.
Dass er checkt. Ah ja. Aber ich finde, das ist auch so eine Sache, unabhängig von unseren Kindern. Ey, wie selten sieht mich meine Tochter mal abhängen? Oder wirklich nichts
lesen.
Lesen. Das sind doch so Bilder, die würde ich total gerne wie darstellen, nicht weil sie das sehen soll, damit sie sieht, sondern auch für mich oder auch als Frau diese ganzen, ja, ich finde, im Alltag diesen Dingen auf die Schliche zu kommen, ist doch schön.
Fairerweise sehen meine Kinder ihren Papa auch sehr selten einfach untätig chillen.
Ja, also, aber die haben statistisch auf jeden Fall mehr Freizeit.
Ist das so?
Ja, in der Tat.
Spannend. Ich sehe schon. Also ein großes Feld, ein großes Thema. Also um der Frau die Frage zu beantworten, wahrscheinlich kann sie gar nicht alleine dafür sorgen, dass sie einen emanzipierten Jungen erzieht. Was ich auch spannend finde, du hast mal geschrieben, dass Jungs eigentlich generell emanzipiert sind, dass sie Feministen sind.
Ja, total. Wenn man Jungs, also wirklich kleinen Kindern, Jungs zum Beispiel zwei Schokoladenstückchen auf den Teller legt und dem Mädchen, das man daneben setzt, kein. Mhm. So ist es ja. Ist ganz, wenn man jetzt über Pay Gap oder sonst was spricht, ne? Könnte man das symbolisch für Kinder vermitteln oder runterbrechen. Und das Kind, der Junge, guckt auf den Teller des Mädchens, stellt fest, es ist leer. Das Mädchen guckt auf den Teller des Jungen und ist so, hör, das ist ja ungerecht. Ne, so sagt es der Blick. Und was machen alle Jungs, denen man diesem Experiment aussetzt? Die nehmen ein Stückchen ihrer Schokolade und geben das auf den Teller des Mädchens. Und ganz viele andere so Experimente, die in die Richtung gehen. Also jedes Kind, jeder Junge ist ein Feminist. Und was wir aufhören dürfen, ist es denen abzutrainieren. Durch Vorbilder, durch dieses Verzerrte, durch Gendermarketing, gehört verboten in meinen Augen. Durch dieses Beschneiden, also diese Kinder, genau wie wir Erwachsenen auch, wir wollen im Wesen erkannt werden und also wirklich in dieser Vollständigkeit uns entwickeln können und zu erkennen, dass es wirklich eine Beschneidung ist der Persönlichkeit, dieses patriarchale, binäre, Junge oder Mädchen. Ich finde, das wird viel zu wenig diskutiert, was das auf der psychologischen Ebene eigentlich bedeutet. Das muss aufhören.
Was würdest du dir denn wünschen von Männern, wenn jetzt ein Mann hier zuhört, was wünschst du dir von dem ganz konkret, was er mit seiner Macht macht?
Einmal die eigene Betroffenheit anerkennen. Und dann gibt es ein tolles Buch, das heißt das Buch, das jeder Mann lesen sollte. Und der schreibt, das Feminist Lab, die schreiben eine ganz tolle Anleitung zum Feministen.
Mhm.
Und es ist ganz schön. Also erster Schritt ist zuhören. Zweiter, lernen, auch über das eigene Mannsein.
Mhm.
Und was es bedeutet, dann reflektieren und im letzten Schritt handeln. Mhm. Und aus der Praxis würde ich sagen, es ist schön, informierte Entscheidungen zu treffen, darüber, wie man leben will, aber auch emotional informierte Entscheidungen zu treffen. Also wirklich zu schauen, wie will ich leben? Wie willst du leben als Mensch? Und mal so zu tun, als gäbe es diese Idee von Männlichkeit nicht, das wie so ein Mantel mal abzulegen und zu gucken, was übrig bleibt.
Das klingt gut. Finde ich schön. Und ich finde es auch schön, dass wir mal über Feminismus und Männer geredet haben und nicht nur immer über Feminismus und Frauen. Ich finde das ja an sich einen falschen Begriff eigentlich. Femina ist ja die Frau. Es geht ja nicht um Frauen, es geht ja um uns alle.
Feminismus ist oft falsch verstanden. Was wir nicht wollen, ist die Umkehrung der Verhältnisse. Ganz im Gegenteil, sondern eben benennen, Frauen sind benachteiligt. Und wir wollen diese Augenhöhe und dieses Gleichwertigkeit herstellen. Nicht durch das Matriarchat statt Patriarchat, durch die Umkehrung, sondern einfach obwohl man sagen könnte, das Matriarchat vielleicht insgesamt egalitärer wäre. Zumindest in anthropologischen Studien kommt das so raus. Aber das ist eine Augenhöhe, finde ich, ein ganz wichtiger ja, wie so eine Endhaltestelle auch dieser therapeutischen Prozesse. Augenhöhe wiederherstellen. Es gibt ein krasses Machtgefälle. Apropos die Macht der Väter.
So, und letzte Frage. Mhm. Als Paar, jetzt haben wir gerade darüber geredet, was würdest du dir für einen Mann wünschen, wenn wir jetzt als Paar diese Folge gehört haben und denken so, oha, das war uns vielleicht gar nicht so bewusst, aber wir streiten noch wahnsinnig viel über das Thema Care-Arbeit. Das ist ja wirklich, ich würde sagen, 90% aller Diskussionen zwischen Mann und Frau, wenn sie Eltern sind, geht ja darum, das habe ich gemacht, hier musste ich, warum hast du nicht und so weiter. Ne? Was kann man denn als Paar tun, wenn man merkt, oha, wir sind hier echt in die Falle getappt und es geht ganz viel um du hast nicht.
Dann kann man mal als Interventionstechnik, das ist sehr witzig, im Streit die Rollen tauschen. Und auch mit der Stimmlage und mit dem, wie die andere Person reden würde, weil einmal bringt es zum Lachen, so wie du jetzt schon in der Vorstellung. Und man kommt raus aus dieser Anklage und aus diesem Sumpf. Mhm. Und es erleichtert auch mal die Perspektive zu wechseln und zu sehen, ja scheiße, jetzt muss ich das sagen, ah ja stimmt.
Man fühlt es dann wahrscheinlich.
Ja,
auch,
es ist einfacher, dann diese andere Rolle einzunehmen. Und ich finde auch, Feminismus darf richtig Spaß machen und darf sehr liebevoll sein. Und darauf zahlt das ein.
Das stimmt.
Sehr gut. Was man außerdem noch machen kann, ist ein Care-Counseling, also ein Gespräch, ein ritualisiertes Gespräch miteinander, dass man sich wirklich in ein Zeitfenster nimmt, einmal in der Woche regelmäßig und sich dann wirklich, erst spricht er 10 Minuten, dann gibt es eine kurze Pause und dann spricht sie 10 Minuten. Und man sich nicht so unterbricht, sondern wirklich mal darstellen kann und den Raum hat und die Zeit. Das ist ja schon revolutionär, als Eltern überhaupt in Kontakt zu kommen, ja, und sich Zeit zu nehmen und darüber zu sprechen. Oh, wie geht es mir eigentlich gerade zum Beispiel, weil das ist ja oft Thema, mit der Fürsorge gerade. Also mit all dem, was Care angeht, Haushalt, Kinderbetreuung und auch die ganze, ja, auch diesen Unterschied Mental Load und Financial Load. Wie geht es uns gerade mit dem Feminismus in unserer Familie?
Was macht man dann? Also dann hat ja jeder 10 Minuten gesprochen. Mhm. Und dann?
Das ist der Sinn der Übung, ist es einmal anzuhören und irgendwie das Herz zu öffnen. Das, die Person, die zuhört, ist aufgefordert, empathisch einfach das andere wie, das ist die andere Seite, das ist die Realität dieses Menschen, für den ich mich entschieden habe, hier zu sein.
Ohne darauf mit dem reagieren zu müssen.
Ja. Das ist schon an sich ganz viel wert, das ist cool, einfach zu benennen.
Es geht ja oft darum, gesehen zu werden, ne?
Ja, eine Wertschätzung, das ist alles. Das ist eine richtige, zieht sich auch total durch, auch in dieser ganzen Care-Arbeitsdebatte. Wertschätzung, ich meine, wenn es gesellschaftlich nicht anerkannt, weil nicht bezahlt wird, es würde eine Revolution bedeuten, würde diese Care-Arbeit gewertschätzt, also bezahlt werden. Wird's aber nicht.
Das ist so eine absurde Vorstellung für mich, dass ich da gerade nur innerlich den Kopf geschüttelt habe, aber eigentlich lustig, dass es so eine absurde Vorstellung ist.
Ja, eigentlich ist es längst dran, überfällig. Ich habe einen Rechner entwickelt, Care-Rechner-App, mit der man mal den Wert dieser Fürsorgearbeit ausrechnen kann, den man, also was das Rückenfreihalten eigentlich den Frauen kostet. Weil ich finde, das macht sehr sichtbar, worüber wir sprechen.
Total.
Wertschätzung ist ein Riesenthema.
Und weißt du was ich auch noch einen ganz relevanten Punkt finde? Sich mal selbst ganz, ganz, ganz ehrlich zu fragen, sowohl Frau als auch Mann, plane ich die Familie um den Job oder den Job um die Familie? Mhm. Und ganz oft würde ich sagen, ist es in Familien so, dass einer das eine und der andere das andere macht. Und da nochmal drüber zu sprechen, ob man nicht mal ganz, ganz bewusst zum Beispiel auch mal diese Rollen für eine Zeit umdreht oder so, ne, damit man das andere auch mal kennenlernt.
Ja, sehr gute Idee.
Finde ich auch nochmal so einen ganz wichtigen Punkt, weil selbst in Partnerschaften, in denen sich es gefühlt eigentlich gleicht, wie viel jeder macht, ist das ein ganz relevanter Punkt. Was plane ich um was herum? Was hat bei mir immer Priorität Nummer 1?
Finde ich eine sehr schöne Frage. Sehr wichtig.
Danke.
Voll gut.
Sehr schön. Dann schließen wir mit diesem Glanzmoment.
Ja, sehr
und
schön.
Gehen in unsere Shownotes, weil ganz wichtig, die werden heute ja randvoll sein. mit guten Buchtipps, Verlinkungen. Wir werden dich auch nochmal verlinken. Dein Buch natürlich verlinken. Ganz, ganz großartiges Buch. Und zwar nicht nur für Frauen, auch wenn es so aussieht, wenn man es anguckt. Es ist auch ein Brief von Männern drin. Den finde ich irgendwie ganz, ganz, ganz sweet. Genau. Also schaut da mal rein. Schaut euch die Buchtipps an für Kinder. Und lasst uns alle daran arbeiten, dass diese Welt ein bisschen weniger binär und ein bisschen mehr Freiheit für uns alle birgt.
Schön gesagt.
Danke. Und bei uns geht es am nächsten Donnerstag weiter mit einer neuen Folge. Dann ist wieder Elke Schicke da. Werden wir wieder über eine Mail reden. Wenn ihr Fragen, Kritik, Anmerkungen, irgendwas habt, wir leiten auch gerne an Johanna weiter, dann mailt uns an podcast@eltern.de. Und ansonsten sagen wir Tschüss.
Ja, Tschüss und alles Gute.
Alles Liebe aus Hamburg. Tschüss.